Hallo aus dem Schnitt. Luise hatte leider in den ersten Minuten unserer Aufnahme ein paar Internetprobleme, was dazu führte, dass das ein oder andere Wort von ihr verschwunden ist. Aber keine Sorge, nach wenigen Minuten hat sie das Problem behoben und ihr hört sie wieder ganz normal. Viel Spaß mit der Folge. Luisa, wir sind jetzt schon so weit, dass du mir Reels schickst, die Spoiler enthalten. Möchtest du mir irgendwas sagen? Möchtest du das Projekt beenden?
Nee, ich habe das, da ging es, ich erzähle dir mal kurz, worum es ging. Nämlich darum, dass irgendeiner auch gerade Breaking Bad guckt und dann hat er irgendwie in Staffel 3 eine Lanze für Skyler gebrochen und meinte, warum findet ihr die alle so blöd, bla bla bla. Und die Leute haben dann darauf geantwortet, dass sie so super doof finden, weil sie halt Geld geklaut hat. Also die allermeisten haben das geschrieben als Auslöser dafür, dass sie so blöd finden. Und dann hat der erklärt, wieder dieses, naja, habt ihr denn dann überhaupt die Serie geguckt, wenn ihr das so empfindet? Können wir heute vielleicht auch nochmal drüber reden. Geht ja heute in der Folge auch nochmal um genau diese Sache. Und das habe ich dir dann geschickt, weil er das auch nochmal so erläutert, so, Nummer macht Steuerschulden, sie hat das für die Family gemacht und so. Aber da liefen im Hintergrund halt so kleine Snippets. Und da war was drin, was du noch nicht geguckt hast.
Ach so, ein Bild irgendwie aus der Serie.
Ja.
Okay, gut, dass ich mir das Reel nicht angeguckt habe.
Ja, jetzt, weil ich muss das zu Ende gucken, wo ich dir das schicke. Ich habe so gedacht, das kann ja jetzt keine Spoiler enthalten, aber doch.
Ich avoide hier wirklich Spoiler um Spoiler, nur um dann Reels von dir geschickt zu bekommen.
Ja. Jetzt, war heute droppe ich einfach irgendwann, wie Breaking Bad ausgeht.
Wir sind angekommen in Staffel 5, Folge 1. Wir haben es geschafft in die letzte Breaking Bad Staffel.
Endlich.
Der Titel der Folge ist im Deutschen Lebe frei oder stirb. Im Englischen Live Fry, Free or Die.
Lebe Pommes.
Wir starten direkt in den Cold Opener. Wir sehen unseren Walter mit Haaren und neuer Brille in einem Bistro beim Frühstück an seinem 52. Geburtstag. Er legt mit Bacon eine 52 auf seinen Teller. Er zeigt seiner Bedienung seinen Ausweis. Walter kommt jetzt aus New Hampshire und hört auf den Namen Mr. Lambert. Jemand betritt den Laden. Walter folgt ihm auf die Toilette. Dort tauscht Walter einen dicken Umschlag gegen Autoschlüssel. Auf dem Parkplatz räumt er seine Tasche in den Kofferraum des neuen Autos. In diesem liegt ein fettes Gewehr mit Munition und, ganz wichtig offenbar für Walter, einer Gebrauchsanweisung. Also wir sind hier zeitversetzt unterwegs und sehen hier, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht das Ende der 5. Staffel.
Ja, vielleicht.
Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass ich es eine Frechheit finde, dass ich jetzt zu Beginn der 5. Staffel meine Vorhersagen aus der, ich glaube, 2. Staffel oder zur 2. Staffel, dass die plötzlich eintreten. Denn Walter hat ein neues Auto, ein Volvo, interessanterweise. Mhm. Allerdings älteren als den von Gus, als den der Gus hatte. Und er isst wieder Eier zum Frühstück. Das waren beides Vorhersagen von mir, die jetzt 2 Jahre später quasi eintreffen.
Ja, finde ich auch eine Frechheit.
Ja.
Als du das vorher gesagt hast, dachte ich auch, ja, das macht er ja eigentlich die ganze Serie lang. Aber dass es da zwischendurch so Aussetzer gab, die gegessen hat.
Die hat er, glaube ich, wirklich nur am Anfang. Und dann hat er immer Müsli gegessen.
Oder halt Toast mit abgeschnittenen Rand.
Und das war natürlich für mich bisher immer das Spannendste an Breaking Bad. Was isst Walter White zum Frühstück?
Das ist, glaube ich, auch so gedacht.
Also, ich habe die Szene so verstanden, dass Walter es geschafft hat, mit diesem Typen, der ihm eine neue Identität beschaffen soll, abzuhauen nach New Hampshire und dort jetzt gelebt hat, unter dem Namen Mr. Lambert. Und jetzt 2 Jahre später, also 2 Jahre nach Beginn der Serie, ist irgendetwas in Albuquerque vorgefallen, was dazu führt, dass er schwer bewaffnet wieder zurück in seine alte Heimat fährt. Denn die Frau am Tresen, also das ist, glaube ich, diese amerikanische Freundlichkeit, von der man immer spricht. Mich würde es etwas nerven, wenn ich so vollgeplappert werde. Also es ist etwas vorgefallen, dass er zurück muss. Denn sie fragt ja, möchten Sie weiter nach Kalifornien? Und sie sagt, nee, Walter sagt, nee, ich muss hier hin, ist was Geschäftliches. Und sie sagt noch, er sagt, es dauert ungefähr 30 Stunden die Fahrt. Also es kommt ungefähr hin, dass er jetzt wieder in Albuquerque ist. Es wird ja jetzt, glaube ich, nicht explizit gesagt, dass er in Albuquerque ist.
Ja, erinnert mich an ein Interview mit Bryan Cranston. Da wurde irgendwie das Publikum auch so aufgefordert, ihm Fragen zu stellen. Und einer hat gefragt, ja, ich komme aus Albuquerque. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, hat dir da irgendwas gefallen? Also eigentlich haben wir ja nichts. Hat Bryan Cranston gesagt, ja, bei deiner Mutter hat es mir zum Beispiel sehr gut gefallen.
Ja, ich freue mich schon nach Ende der Serie, dass ich mir auch Interviews mit Bryan Cranston angucken kann. Weil momentan habe ich noch ein bisschen Angst, dass ich mich da selber spoiler. Ich weiß überhaupt nichts über Bryan Cranston. Ich habe jetzt vorhin ein Video gesehen, wo er bei irgendeiner Tonight Show zu Gast ist und von Tame Impala das Lied Dracula singt und zwischendurch immer mal verkleidet ist als Walter White. Das fand ich sehr witzig.
Ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, bei dem bin ich im Übrigen auf einem Konzert in 2 Wochen. Also nicht bei Walter White, sondern bei Tame Impala.
Und der Walter White hätte ich gut gefunden.
Vielleicht ist er ja auch da. Ich werde dann hier im Podcast berichten, wie es war. Ja, ein spannender Cold Open. Na, Cold Open oder Cold Opener? Wir sagen immer das eine oder das andere. Ich weiß aber noch nicht so
ganz genau. Ich sage immer Cold Opener. Du sagst manchmal das eine, manchmal das andere. Ich sage immer Cold Opener.
Mir ist dann noch aufgefallen, dass der Titel der Folge auf dem Nummernschild seines Autos draufsteht. Also er hat jetzt ein Nummernschild aus New Hampshire. Und darüber steht...
Ich dachte, man sagt New Hampshire.
New Hampshire kann auch sein. Ich weiß es nicht. Und darüber steht Live Free or Die.
Tja, das merken wir uns.
Ja.
So, dazu, so viel, ich habe mir dazu auch gar nichts aufgeschrieben. Ich kann zu dem Cold Opener ja nichts sagen, ohne hier irgendwie zu spoilern.
Ja, aber meine Vorhersage ist, dass das Ende der Serie ist. Also ein Ausschnitt aus dem Ende der Serie.
Okay.
Dann lass uns über Walter reden. Naja, wir haben eigentlich hier nur eine Person mehr oder weniger, über die wir reden oder dessen Story wir verfolgen. Wir steigen in diese Folge ein beim Telefonat zwischen Skylar und Walter. Also Skylar und Walter telefonieren, nachdem diese Bombe hochgegangen ist in der Casa Not So Tranquila. Nach dem Telefonat fährt Walter nach Hause und räumt seine Bombenbaubeweise auf. Das Wort habe ich mir ausgedacht.
Sehr gutes Wort, aber das finde ich sehr, sehr schön. Da muss ich dran. Hier, Pontius Pilatus aus Das Leben des Brian, der spricht doch statt BP, Pompenpaubeweise.
Pompenpaubeweise?
Brian, ist hier ein Brian anwesend?
Seine Familie kommt dann nach Hause und Walter Jr. erzählt seinem Vater erst einmal, was alles passiert ist und was er alles verpasst hat und wie spannend das alles war. Und Skylar zeigt sich Walter erstmal nicht sonderlich aufgeschlossen. Sie ignoriert ihn. In einem Gespräch im Schlafzimmer sagt sie Walter dann, sie sei erleichtert, aber sie habe auch Angst vor ihm. Und jetzt meine Frage an dich, Luisa. Als große Skylar-Flüsterin und Walter-Flüsterin, kannst du Skylars Angst hier nachvollziehen und ihre Einstellung ihrem Mann gegenüber?
Mich wundert, dass es jetzt erst kommt. Ich hätte ab dem Zeitpunkt Angst vor ihm gehabt, wenn er zu mir hätte, ich bin derjenige, der klopft. Ich bin nicht in Gefahr, ich bin die Gefahr. Okay, chill, Bro.
Ja, aber da war doch auch Angst in ihren Augen, oder?
Ja, aber trotzdem, da hat sie sich ja wieder eingekriegt. Diese Folge hat sie ja wirklich die ganze Zeit Angst vor ihm und meidet ihn.
Ja.
Nö, mir hätte das keine Angst gemacht, weil er ja total bedroht war. Und da bin ich wieder der Meinung, Walter musste das ja machen, um seine Familie und sich selber zu retten.
Luisa zuckt mit den Schultern.
Also wirklich, was ist daran jetzt so schlimm, dass er mit einer Bombe 3 Leute umgebracht hat? Ehrlich mal.
Ja, also ich kann es gerade schon verstehen, dass sie das ziemlich, dass ihr das Angst einjagt, dass sie es vielleicht auch irgendwie anwidert, weil am Ende hat er 3 Leute in die Luft gejagt und dass eine Person, die dir so nahe steht oder so nahe stand, so etwas tut, ich glaube, das macht etwas mit einem, auch wenn er natürlich bedroht war.
Also angewidert könnte ich auch schon eher verstehen, muss ich auch sagen, weil er ja auch so ein smarter Typ ist und irgendwie hätte ich, glaube ich, an Skylars Stelle von ihm erwartet, dass er eine Lösung findet, aber eine, bei der nicht Leute sterben.
Ja
Fällt mir
gut,
natürlich jetzt auch nicht an, aber ich habe auch
sag
keinen
das mal,
Nobelpreis.
Walter. Da würde ich
Ja.
dich gerne mal selber sehen, was du dann über dich sagen würdest in der Serie, wenn Luisa Torresin zu ihrem Mann Walter White sagt, ich erwarte von dir, dass du eine Lösung findest, in der keine Menschen sterben. Da würdest du hier im Podcast sitzen und sagen, das ist doch wohl die Oberzicke.
Ja, du, das würde ich denken. Mich erinnert das auch, also ich glaube, in der Serie wurden Frauen ger in der Zeit wurden Frauen gerne mal so dargestellt. Ich gucke ja gerade Homeland und da hat der Typ, der aus dem Irak zurückgekommen ist, auch eine Frau, Jessica. Und die ist auch so ultra nervig in Staffel 2. Ich bin noch Leute, ich bin erst in Staffel 2, aber ist auch irgendwie so nervig und das ist so, ich glaube, das kommt auch durch dieses Ungleichgewicht von wir wissen, was los ist. Und die wissen das ja, Skylar weiß ja nicht wirklich, was los ist. Und Jessica weiß es auch nicht wirklich. Und deswegen empfindet man das als so ultra nervig, was die so als Forderungen stellen. Weil wir ja wissen, das geht ja nicht. Aber die wissen es ja nicht.
Ja, genau, das ist wieder dieses Problem des Narrativs, welche Perspektive nimmt der Erzähler an, welche Geschichte wird hier erzählt, ja.
Ja.
Ich finde aber, dass Anna Gunn das wirklich richtig gut spielt in dieser ersten Folge, weil ohne dass sie was sagt, versteht man eigentlich, was los ist. Ich finde, man kauft ihr dieses Ängstliche sehr, sehr gut ab. Allein in ihrer Körpersprache merkt man schon, dass da eine große Distanz plötzlich ist zwischen ihr und Walter.
Finde ich in dieser Szene noch nicht. Finde ich später schon. In der Szene habe ich erst gedacht, oh, Skylar, jetzt bist du wieder beleidigt, weil er irgendwie das nicht so gemacht hat, wie du es gern gehabt hättest. Also, weil sie wirkt eher so nach dem Motto, ich strafe dich jetzt mit Schweigen. Also später würde ich dir absolut zustimmen. In dieser gesamten Folge finde ich schon, dass sie das sehr gut spielt und dass man total merkt, dass sie Angst vor ihm hat und dass sie einfach mit ihm nichts mehr zu tun haben möchte eigentlich. Aber in dieser Szene war ich erstmal wieder genervt.
Also ich habe es schon vorher bemerkt, Luisa.
Ja, Jesper, du bist einfach feinfühliger.
Ich habe halt die besseren Antennen.
Ja.
Und was natürlich wieder auffällt und was sich auch schon durch diese Serie zieht, ist, dass Hank hier in Walter Juniors Erzählung der Held dieser Geschichte ist. Walter hat sich allen Widrigkeiten widersetzt, ist mit erhobenem Haupt aus der Story rausgekommen, nur um dann zu Hause zu hören, dass wenn die Nachrichten das senden, Onkel Hank ein Held sein wird, noch mehr als er sowieso schon ist. Und ich habe da auch ein bisschen mitgefühlt mit Walter, muss ich gestehen.
Ja, ne? Das ist irgendwie so, ja, man kann es irgendwie nicht mehr hören. Hank hatte damit ja wirklich nichts zu tun. Also er war auf der richtigen Fährte, natürlich, das stimmt. Aber hier ist ja eigentlich gerade Walter eigentlich der Held. Aber er kann es natürlich nicht sagen und ich glaube, die meisten würden es auch nicht so sehen, wenn er es sagen würde. Was ich noch cool fand in der Szene oder was mir aufgefallen ist, Walter geht ja dann zu Holly und gibt ihr einen Kuss und sagt, wie sehr er sie vermisst hat. Und da habe ich gedacht, also an Bryan Cranstons Stelle muss es doch so komisch sein. Das ist ja ein fremdes Kind. Es wird ja nicht sein Baby sein. Und dann dahin zu gehen und so ein fremdes Kind in den Arm zu nehmen und zu küssen, ich glaube, das würde mir ganz schwer fallen, das zu spielen. Da würde ich ja irgendeinen Mann küssen.
Irgendein Mann. Ja. Ja, vor allem, ich meine, es ist ja für das Kind auch komisch, weil das Kind kann ja gar nicht,
Ja.
ist ja noch gar nicht in dem Alter, selber entscheiden zu können, ob es das jetzt will oder nicht, oder? Also.
Kinderschauspieler sowieso auch. Also, da würde ich wirklich gerne mal wissen, was in den Eltern vorgeht, zu sagen, auch mein Baby, das kann ruhig bei Breaking Bad mitspielen.
Finde ich auch komisch, weil man kann doch, es gibt doch diese, heißen die Reborn oder Newborn-Puppen? Ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen hier im Podcast. Kann man doch perfekt einsetzen für so eine Szene, oder? Also, aber mir geht's da so wie dir. Also, wie kommt man auf die Idee, sein Neugeborenes in eine Fernsehsendung zu stecken?
Super komisch. Tja.
Walter und Jesse fahren über einen Feldweg in die Wüste. Dort kollidieren sie beinahe mit einem sehr erbosten Mike. Mike hatte nämlich vorher erfahren, dass das Gus verstorben ist. Und Mike ist drauf und dran, Walter zu erschießen. Es gelingt vor allem Jesse dann, Mike davon abzubringen. Und die beiden schildern ihm ein Problem, das sie alle angeht. Walter und Jesse haben Überwachungskameras vergessen. Toll, toll, toll. Was für Trottel.
Obwohl sie ja nicht mal wussten, wo der Laptop ist, auf dem das aufgezeichnet wurde, ne?
Nee, aber stimmt, da waren Kameras und das wussten sie eigentlich.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde, also Mike ist ja gerade dabei, Hühner zu füttern, als der Arzt, ja, der Gustavo ihn verarztet hat, dann zu ihm kommt und ihm erzählt, dass Gus tot ist. Und Mike fällt erstmal alles aus dem Gesicht und dann rast er halt los. Und ich finde, da merkt man nochmal richtig, auch wenn es ja zwischendurch vielleicht so aussah, als könnte er sich vielleicht auch auf die Seite von Walter und Jesse, vor allem auf die Seite von Jesse und somit halt auf die von Walter schlagen. Da hat man ja nochmal wirklich gesehen, er war wirklich treu ergeben und hat Gustavo scheinbar wirklich als mehr angesehen als sein Chef.
Mich hat das total irritiert, dass er Walter da erschießen wollte und so, also dass er sauer war, irgendwie kann ich nachvollziehen. Aber ich hätte damit gerechnet, dass Mike seine Koffer packt und sagt, ja gut, nächster. Also, weil er wirkt für mich so erhaben über den Dingen, als würde er sich selber nur als Dienstleister sehen, der Aufträge bekommt von Gus. Und er wirkt jetzt auch nicht wie jemand, der emotional irgendwie in irgendwas drin wäre. Und von daher war ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass ihn das nicht sonderlich berührt am Ende, dass dann sein, weil es wird der nächste kommen, für den er arbeiten kann. Und es ist ja auch, also gerade für das persönliche Wohl ist es ja auch besser, wenn man nicht so emotional gerade in solche kriminellen Geschichten reingezogen wird, weil man dann eher weniger Gefahr läuft, selber noch am Ende erschossen zu werden, weil man als Teil dieser Gesellschaft angesehen wird.
Ja, das stimmt. Ja, also ich finde auch, dass er uns bis Ende Staffel 4 eigentlich so präsentiert wurde, dass man hätte denken können, dass er genauso reagiert, wie du es gerade gesagt hast. Und jetzt präsentieren sie ihn uns halt nochmal anders. Also scheinbar wird er jetzt hier auch ein bisschen Gegenspieler. Und der ist ja auch nicht so, also der ist ja schon auch mit allen Wassern gewaschen, auf jeden Fall.
Ja. Zu dritt fahren sie dann zu Jesse nach Hause. Mike gibt sich bei der Polizei am Telefon als Polizist aus und findet heraus, dass der Laptop mit den Überwachungsvideos bereits von der DEA beschlagnahmt wurde. Mike will abhauen und rät Walter und Jesse dazu, das auch zu tun. Mhm. Ein Kommentar von Jesse bringt Walter dann aber auf die Idee. Magnete. Also wir haben da so ein Telefonatengespräch zwischen Mike und Walter, die sich da so ein bisschen anbrüllen und uneinig sind, was jetzt zu tun ist. Mike sagt, naja, mein Gott, das Ding ist weg. Also wir haben keine Chance, wir müssen weg. Und Walter versucht, eine Lösung zu finden. Und Jesse ruft die ganze Zeit aus dem Hintergrund, Magnete, Magnete, Magnete. Und ihm hört keiner zu. Und dann fragt Walter, was ist mit Magneten? Und das ist ja auch der Gag an der Szene. Aber Jesse denkt, man könne irgendwie mit Magneten die Daten daraus saugen, was ja auch stimmt. Aber ja. Jesse versteht die Wissenschaft dahinter nicht. Also er hat die richtige Lösung, ohne das Richtige zu meinen. Und das ist das Kuriose an dieser Szene.
Aber das ist ja auch das Schöne in der Realität. Die Physik und die Chemie gehorcht jedem, egal ob du verstehst, warum es so funktioniert oder nicht. Ist egal. Also warum hätte er das jetzt wissen sollen?
15 Punkte mündliche Deutschprüfung, Frau Lisa Teuresin. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Das wäre doch eigentlich mal irgendwie auch cool für eine Abi-Prüfung, oder? Dass man mal, ja, dass man sagt, so, wir setzen uns jetzt mal hin. Fünfte Staffel, fünfte Folge. Was haben Sie gesehen?
Ja, wäre auf jeden Fall spannender als im Krebsgang.
Günther Grass.
Ja.
Hey, wenn ihr Abitur geschrieben habt letztes Jahr, dann schreibt uns doch mal, worum es eigentlich ging. Immer noch Günther Grass?
Ja, oder Reigen. Das war das Schlimmste.
Im Reigen, ja. Da haben wir mal sogar einen Film geguckt.
Echt? Aber es ist doch sau pervers.
Ja. Du sagst es, Luisa.
Wie unangenehm in der Schule.
Ja, das war eine Szene, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, irgendwie fühlt sich diese Folge anders an als die anderen Folgen. Ich finde, dass sie hat was sehr Ulkiges und passt nicht so ganz in den Rhythmus der anderen Folgen rein. Es hat sowas, das verstärkt sich ja jetzt auch, Road-Movie-haftes. Jesse, Walter und Mike haben jetzt ein Problem und sie versuchen, das zusammen zu lösen. Der eine ist die ganze Zeit kontra und gibt blöde Kommentare. Und ich fand, das war ich fand das nicht doof. Ich fand es cool und lustig, aber anders als bisherige Folgen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging.
Ja, also sie ist natürlich schon merklich anders, aber ich glaube, es liegt auch einfach mit daran, dass, naja, dieses Riesenproblem mit Gus, was ja am Ende doch zu sehr viel Leid gerade bei Walter gesorgt hat, das war ja schon, also die letzten drei Folgen der vierten Staffel waren ja schon wirklich extrem tragisch eigentlich. Und auch Jesse mit seinen Problemen mentaler Art. Das war ja auch alles ziemlich tragisch. Die ganze vierte Staffel war ja eigentlich sehr schwer. Und es ist schön. Ich freue mich sehr darüber, dass Staffel 5 jetzt erstmal ein bisschen lockerer anfängt, auch wenn es natürlich auch wieder Konflikte gibt und so weiter. Ich finde es in erster Linie gut. Also es ist auf jeden Fall sehr anders, das stimme ich dir vollkommen zu, aber ich find's schön, dass es nicht so schwer weitergeht eigentlich.
Ja, erfrischende Abwechslung. Aber auch jetzt in der nächsten Szene, ich kann sie ja mal kurz vorlesen. Sie fahren gemeinsam zum Schrottplatz, auf dem Jesse und Walter beinahe von Hank erwischt wurden. Also wir kennen diesen Schrottplatz und den Schrotthändler auch schon. Der uns bereits bekannte Schrotthändler baut mit seinen beiden Gehilfen seinen großen Magneten in einen Transporter. Damit gelingt es ihnen testweise, die Daten eines Laptops zu formatieren. Und auch hier gibt es wieder so eine Szene, wo sie kurz davor sind, den Magneten anzuschalten, wo dann gefragt wird: Mensch, haben Sie noch irgendwelche, hat ihr irgendwie noch irgendwelche magnetischen Teile am Körper? Und dann wird auch gesagt: Intimpiercings. Und dann sagt Jesse: Warum gucken jetzt alle mich an? Und dann künstliche Hüftgelenke. Walter dreht sich zu Mike um. Ja, das ist alles sehr, sehr witzig, aber ist ein Ton, den ich jetzt bisher noch nicht kannte aus Breaking Bad.
Das stimmt, aber es ist ja so unterschwellig lustig. Also mit Jesse schon auffälliger, ja, aber dass Walter dann Mike zum Beispiel anguckt beim künstlichen Hüftgelenk, das ist ja jetzt nicht so übertrieben, dass man plötzlich die Serie nicht wieder erkennt, sondern es ist ja für den guten Beobachter auf jeden Fall sichtbar, aber stört nicht, finde ich.
Nein, nein, stören tut's überhaupt nicht. Ja, wie findest du das, dass der Schrotthändler noch eine Appearance hat in der Serie?
Finde ich richtig gut. Der hat ja wirklich, also war das in Staffel 3, als Hank Jesse aus dem Wohnmobil da raus zwingen wollte und so, da hat er ja wirklich eine super Performance hingelegt. Also der Schrotthändler. Und deswegen freue ich mich, vor allem auch, weil wir ja schon wissen, dass der gar nicht wirklich ein Schauspieler ist und so. Ich finde es richtig cool, dass sie ihn nochmal einbeziehen.
Ja, und ich mag irgendwie, dass man in ihm einen Charakter hat, dem ist ja offenbar egal, dass es irgendwie eine kriminelle Handlung ist oder eine kriminelle Handlung daraus resultieren wird, sondern der sich einfach dafür begeistern kann, jetzt einen sehr großen Elektromagneten in einen Truck zu bauen, einfach weil er es kann und weil es Spaß macht. Und der ist
Ja.
ja wirklich voll bei der Sache.
Das stimmt. Ja.
Aber
Und er
es
fragt gar
gab,
nicht
glaube ich,
lange dumm nach, ne?
genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es gab gar keine Szene irgendwie, wo sie ihm erklären, was sie eigentlich vorhaben, oder?
Interessiert ihn, glaube ich, nicht.
Meinst du, sie haben ihm das ge gesagt? Also jetzt abseits dieser Szenen, die wir sehen, meinst du, dass Walter und Jesse, dass sie darüber geredet haben, oder meinst du, dass der Schrottländer gar nicht nachgefragt hat?
Ich glaube, er hat einfach nicht nachgefragt. Das hat sich ja schon ein bisschen gezeigt, dass er, glaube ich, jetzt scheinbar auch nicht so ein Fan von Behörden ist. Und er hat ja schon mitbekommen, dass Jesse und Walter eben kriminell sind. Und ja, er scheint die ja irgendwie sympathisch zu finden oder wie auch immer, hat ihnen ja schon mal einfach geholfen, ohne genau zu wissen, was eigentlich dahinter steckt. Und ich glaube, es macht er diesmal halt wieder so. Vielleicht mag er ein bisschen Gangster sein.
Ja. Und Jesse hat nach wie vor sehr großes Vertrauen in Walter, weil Walter fragt ihn, ob er ihm Geld leihen kann, wegen der Sache mit Ted. Walter hat also, unser Walter ist pleite. Und da finde ich, da war ich etwas überrascht, dass Jesse das macht. Also das zeigt ja, dass er doch ein sehr großes Vertrauensverhältnis zu ihm hat.
Ich glaube, das hat sich ja einfach wiederhergestellt. Jesse ist ja noch in dem Glauben, dass Walter ihm extrem geholfen hat, als Brock vergiftet wurde von Gustavo. Und ich glaube, in der letzten Folge der vierten Staffel hat sich das Vertrauen einfach wirklich wiederhergestellt. Und mit seinem Geld ist er ja, glaube ich, eh nicht so. Also.
Ja, Mike findet das aber nicht so toll. Der sagt ihm nochmal: Also, wenn du wirklich noch einen Batzen deines Gehirns über hast, dann nimm das Geld und hau ab.
Ich finde, Mike nervt in dieser Folge. Also, ja, natürlich, es wäre sicherlich auch ein Weg, jetzt irgendwie unterzutauchen, aber der Weg von Walter und Jesse, auch wenn er ja erstmal gefährlicher ist, ist ja deutlich effektiver am Ende des Tages, weil sie dann ja weiter in Freiheit leben können. Und also natürlich, Mike ist super kriminell, Mike kennt sich super gut aus und so weiter. Und trotzdem musst du ja ständig in Angst leben, wenn du irgendwie untergetaucht bist. Und du glaubst ja nicht, dass die dann sagen würden, ach so, der ist ein Killer, der hat da mehrere Leichen aufgelöst im Fall von Mike. Aber jetzt ist er von der Bildfläche verschwunden und wir suchen ihn nicht weiter. Ist schon okay. Also, dass er die ganze Zeit so anti ist und auch so öffentlich da, oder öffentlich, aber so offen die ganze Zeit gegen Walter schießt und Jesse auch sagt, Junge, geh von dem weg und so weiter. Mein Gott. Ja, er hat Gustavo umgebracht, aber Gustavo hätte ihn sonst umgebracht. Was soll das? Jetzt beleidigt zu sein.
Ja, ist einfach, er ist einfach angepisst.
Ja. Und das finde ich unprofessionell.
Aber er macht ja dann doch noch mit.
Ja, ja, das ist ja auch gut. Und das zeigt ja auch ein bisschen, der stänkert da die ganze Zeit rum, aber am Ende, wenn es ihm so wichtig wäre, soll er doch gehen.
Er ist ja auch schon ein bisschen älter, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja, stimmt. Walter hingegen ist ja richtig gut drauf in dieser Folge. Der ist jetzt ja richtig selbstbewusst und stichelt ja halt auch so ein bisschen gegen Mike. Und ja, man merkt richtig, ihm tut das richtig gut, so ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben.
Ja, ich glaube, dass sich auch eine sehr große Last von seinen Schultern gelöst hat. Und du hast recht, er hat ein neues Selbstbewusstsein, was wir noch in einigen Szenen sehen werden später, das auch, glaube ich, nicht ganz ungefährlich ist.
Das glaube ich wohl auch, ja.
Nachts machen sie sich dann mit dem Transporter auf den Weg zu der Asservatenkammer. Mike knackt das Tor, Jesse und Walter platzieren den LKW direkt an der Wand zur Kammer. Es gelingt ihnen dann, die komplette Kammer zu verwüsten. Gegenstände fliegen durch die Gegend. Der LKW klappt zur Seite an die Rückwand der Asservatenkammer. Mike fragt nach der Aktion, warum er jetzt einfach glauben sollte, dass es geklappt hat. Und Walter sagt, weil ich es sage. Und das ist genau das, was ich mit dem, oder was du auch gerade mit dem Selbstbewusstsein meint. Walter ist jetzt, ja, wenn es ein Videospiel wäre, wäre er jetzt noch ein Level aufgestiegen und hätte in Selbstbewusstsein geskillt.
Ja, das stimmt. Ja, er ist, das ist ja schon fast arrogant, ne?
Das ist arrogant und Mike hätte auch gar nicht gerechnet mit der Antwort.
Ja, das stimmt. Ja, weil Mike es ja aber auch gewohnt ist, dass die Leute vor ihm kuschen. Und auch Walter und Jesse ja vor ihm eigentlich kuschen. Aber das ist ja ähnlich, wie ich es über Tyrus schon mal gesagt habe. Mike natürlich deutlich mehr nochmal respekteinflößend. Und trotzdem, das kam ja durch Gustavo. Ja. Es ist ja nicht so, als würden sie jetzt immer noch automatisch Angst vor Mike haben.
Mein Gott, Tyrus ist ja jetzt auch tot. Das habe ich ja schon fast vergessen, Luisa. Wie fühlst du dich?
Das ist so schade. Ja, ich habe lange gebraucht, aber ich komme langsam drüber hinweg.
Ich glaube aber, dass die Lederjacke stark genug ist, diese Explosion überlebt zu haben und dass die irgendwie auf Vinted ihre Kreise zieht. Weil für die Jacke kriegst du, glaube ich, viel Geld.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, also Walter ist jetzt der neue Gangsterboss von Albuquerque, würde ich sagen. Der krasseste Typ in Town ist ab jetzt Walter White. Gut, ich weiß natürlich nicht, wer da sonst noch so rumläuft. Was ist eigentlich mit Herr Bilbo und Frodo, hätte ich fast gesagt. Nee, wie hießen die beiden? Der Schildschwinger.
Jules und Patrick?
Nein, die Freunde von Jesse. Badger. Ach Badger
so.
Und
Skinny Pete.
Frodo und
Bilbo. Ja, du, vielleicht sehen wir die nochmal wieder.
Ich glaube,
krasse Gangster sind sie nicht. Also nicht krasser als Walt.
Und Mike erzählt ja, dass diese Asservatenkammer geschützt ist wie Fort Knox. Also Walter sagt, na, beschreiben Sie doch mal die Kammer. Und er sagt, ja, soll ich jetzt Fort Knox beschreiben oder was? Also ganz so doll gesichert, wie er das dann gesagt hat, scheint das ja nicht gewesen zu sein, wenn es einfach ausreicht, da hinzugehen zu diesem Kartenlesegerät, das Ding aufzuschrauben, die Drähte anders zu verdrahten, dann geht die Tür auf und die fahren einfach mit dem Auto rein, ohne dass irgendwer da steht und guckt. Und sie können direkt an diese Asservatenkammer fahren.
Das stimmt natürlich. Das war schon sehr, sehr einfach. Also man muss, glaube ich, auch wissen, wie man es macht. Aber das wissen ja bestimmt mehrere Leute. Und das war schon einfach. Aber natürlich rechnen die ja auch nicht mit sowas, sondern ich glaube, in die Kammer reingekommen wäre man wirklich nicht. Aber mussten sie ja jetzt gar nicht.
Ja, wobei, da saß ja auch nur so ein gelangweilter Polizist und der dann etwas irritiert war, als er so polterte in der Kammer. Aber Fort Knox ist das jetzt, glaube ich, nicht gewesen. Also Mike, bitte. Nicht so dramatisch.
Was ist Fort Knox, was Echtes oder ist das aus irgendeinem Buch.
Ich glaube, das ist was Echtes. Was Echtes?
I don't know.
Es ist ein Militärstützpunkt der US Army im Bundesstaat Kentucky. Ach genau, da lagern die Goldreserven, ja. Letztes Jahr habe ich da irgendwie was drüber gelesen, weil irgendwie wollten die Amerikaner irgendwas mit ihren Goldreserven machen. Ich weiß nicht, ob sie einschmelzen und zu der großen Statue von Trump bauen wollten oder so, aber ja. Irgendwas war da mit diesen Goldreserven.
Größer als Burj Khalifa.
Ich weiß nicht, ob da so viel Gold liegt.
Ach, naja. Ich weiß auch nicht. Naja, aber was in dieser Szene auch aufgefallen ist, Walter hat sich wirklich verändert und zwar nicht nur zu seinem Vorteil, denn er war unvorsichtig, finde ich. Ich glaube, der Walter aus Staffel 3 hätte nicht den Magneten nochmal so weit aufgedreht, dass der LKW kippt und dass sie dann halt fliehen mussten. Ich glaube, der hätte das so weit gemacht, wie es nötig war. Das haben sie ja gehört, als der Alarm losging und dann wäre er weggefahren. Und er hier ist schon so ein bisschen, mal gucken, wie weit ich gehen kann. Ne?
Ja, Walter hätte sich das, der frühere Walter hätte sich ausgerechnet, was quasi die minimale Leistung ist, um den Laptop auch am anderen Ende des Raumes zu zerstören und hätte dann einen Abgang gemacht. Du hast schon recht, er hat jetzt ja ein gefährliches Selbstbewusstseinslevel erreicht.
Ja, also er fühlt sich, glaube ich, ein bisschen unverwundbar jetzt, weil er den Endgegner besiegt hat, der eigentlich unbesiegbar war. Und jetzt glaubt er, glaube ich, ihm kann gar nichts mehr passieren.
Aber wir haben ja schon im Cold Opener gesehen, da es scheint noch das ein oder andere Problem hier zu geben, was auf ihn zukommt.
Ja.
Es wird also keine Staffel, in der wir einfach nur Walter bei einer Europareise sehen, wie er durch Rom und Amsterdam Trips macht.
Wäre das schön, ne? Wieder eine Madagaskar-Film.
Ja, aber das waren dann nicht mehr die Guten, oder?
Nee. Aber es war trotzdem cool, dass sie in Europa waren.
Bei Madagaskar muss ich immer an den ersten Teil denken, wo sie dann noch am Anfang in dem Zoo sind und sich zuwinken und die Pinguine, glaube ich, so einen Tunnel bauen oder so. Das war ja wohl der beste Teil. Habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen.
Habe ich auch im Kino mit meiner Mutter und sie hat so laut gelacht und ich habe so gedacht, oh Mama, ich schäme mich.
Mama, wie peinlich.
Mama. Ach nee, das war Ice Age. Entschuldigung, habe ich verwechselt.
Beim Aufräumen der Asservatenkammer entdeckten die Beamten hinter einem Bild von Gus und der hieß auch jetzt Max oder hieß der Ben?
Ja. Nee, Max.
Immer diese Namen mit drei Buchstaben.
Albtraum.
Also mit Max die Nummer zu einem Konto auf den Cayman-Inseln. Also da stand Bank Suisse und dahinter Cayman. Also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Schweizer Bankkonto auf den Cayman-Inseln ist. Wie auch immer. Also irgendein Konto scheint es da zu geben. Walter sitzt nun bei Saul, der ihm die ganze Geschichte mit Skylar und Ted erzählt. Die beiden streiten sich, wer nun schuld daran ist, dass Skylar sich ermächtigt hat, Walters Geld an Ted zu geben. Saul zieht in der Diskussion eine Tüte mit der Rizin-Zigarette aus dem Schreibtisch. Wir lernen also, dass Huel mit seinen, wie Saul sagt, Hotdog-Fingern es geschafft hat, diese Zigarette Jesse zu entwenden. Saul will nichts mehr mit Walter zu tun haben, doch der sagt Saul, sie seien erst dann miteinander fertig, wenn er es sage. Also Walter haut auch hier nochmal auf den Tisch.
Mhm.
Macht sich keine Freunde.
Nee, aber also ich finde, also wie soll ich es sagen, Jesper?
Ich weiß es nicht,
Saul ist, glaube ich, einfach nur beleidigt. Ich glaube, Saul hat einfach nur, weil er beleidigt ist, gesagt, ja, wir sind jetzt auch fertig miteinander. Ich glaube, Saul hat nämlich keine Angst unbedingt vor Walter, sondern Walter hat ja zu Saul gesagt, er ist nur ein billiger Winkeladvokat. Und daraufhin hat Saul dann gesagt, ja, du bist jetzt auch nicht mehr mein Mandant, Edge.
So.
Also ich weiß nicht, ob er jetzt aus Angst heraus gesagt hat, wir sollten das jetzt hier auch beenden. Tschüss, gute Reise. Sondern ich glaube, das war auch nur so ein beleidigter Move und ja, dass Walter dann natürlich nochmal den Gangster raushängen lässt, ist mittelsympathisch, ne?
Ich fand den ganzen Dialog aber schön, weil Saul ja auch ziemlich, wie sagt man, schlagfertig ist. Und Walter wirft ihm ja vorher noch vor, er sei nicht, ich habe jetzt den Namen vergessen, irgendein Bürgerrechtler und Anwalt, berühmter Anwalt, der, ich habe gestern den Wikipedia-Artikel gelesen, irgendwie in 1850 geboren wurde. Jetzt, wie gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber er sagt, er sei ja nicht der und der Anwalt. Und Saul sagt dann, ja, aber der und der Anwalt hatte auch keine Klienten, die das und das von ihm verlangt haben. Also ich fand, das war ein sehr schöner Dialog zwischen den beiden, wo Saul ja auch recht hatte. Also die beiden haben ganz schön viel, viel abverlangt von ihm. Und ich finde, dass er sich eigentlich immer professionell, in Anführungszeichen, so professionell wie jemand wie Saul halt sein kann, verhalten hat.
Das sagt er ja über sich selbst auch.
Ja, und ich würde ihm da zustimmen.
Nee, ich nicht. Also, ich finde, Saul hat auf jeden Fall eine Grenze überschritten in dem Moment, als er Skylar Walters Geld gegeben hat.
Ja.
Saul hat recht in dem Punkt, dass Skylar das ja irgendwie machen musste wegen des Finanzamts. Und Saul hat ja, glaube ich, auch irgendwie schon mal gesagt, die Polizei konnte, wie hieß der Typ denn nochmal? Al Capone? Ja, da hieß er Alfonso Capone, nicht festnehmen, aber das Finanzamt hat das geschafft so. Und natürlich war das eine absolute Gefahr. Und trotzdem, er hätte Skylar niemals Walters Geld einfach ohne Walters Zustimmung geben dürfen. Das hätten die zu dritt besprechen müssen. Und er sagt ja einfach, ja, aber sie ist auch meine Mandantin. Ja, das mag ja auch sein, deswegen kann er sie ja auch beraten, aber deswegen kann er ihr nicht das Geld eines anderen Mandanten geben.
Aber hat er ihr das Geld gegeben oder hat sie es nicht einfach aus dem Keller genommen und ist dann zu Saul gerannt? Weil das Geld lag ja eigentlich im Kriechkeller.
Stimmt.
Und ich weiß gar nicht, ob Saul da aktiv...
Nee,
also
stimmt.
Eigentlich sind die ja beide immer nur zu Saul gerannt und haben ihn vollgelabert. Und er stand zwischen den Stühlen.
Das stimmt natürlich. Habe ich verwechselt, Jesper, weil er ja erst immer Walters Geld hatte. Aber das hatte er ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Hast du recht. Und dann hat er sie ja eigentlich nur beraten. Und durfte Walter das ja auch nicht sagen, wegen seiner Schweigepflicht.
Es ist nicht einfach, Saul zu sein.
Nee, das stimmt. Ja, ich mag ja auch Saul. Trotzdem, also aus Walters Sicht denke ich mir so, ja, er ist ja der Ursprungsmandant und er ist ja wohl der, mit dem Saul am allermeisten Geld verdient und ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, dass er mir gegenüber nicht irgendwie treuer wäre. So.
Vielleicht haben wir ja unter unseren Hörern und Hörerinnen einen Anwalt oder eine Anwältin, die schon mal in der Situation war und uns hier schildern kann, wie die Situation dann gelöst wurde, weil I can't relate.
Ich auch nicht, leider. Ja, also Walter war schon beleidigend und Saul war eigentlich einfach nur schlagfertig. Und am Ende hat Walter, also ja, er fühlt sich, er hat gerade einen Höhenflug. Es ist so.
Ich muss irgendwie gerade an diese Party denken. In Staffel 1, in einer der ersten Folgen von, wie hieß Gretchen und wie hieß der andere Dude von Grey Matter?
Elliot.
Wie Walter wohl jetzt auf dieser Party auftreten würde. Auf jeden Fall hätte Walter ein sehr, sehr großes Geschenk mitgebracht, das sehr, sehr auffällig gewesen wäre.
Ja, absolut. Da bin ich mir auch sicher. Hat er nicht die Gitarre von Paul McCartney bekommen?
Von also, einem der Freunde, Elliot?
Ja. Und ich glaube, in der Liga hätte Walter sich auch irgendwie eingereiht.
Weil zu dem Zeitpunkt auf der Party von Elliot war Walter ja genau das Gegenteil von dem, was er jetzt ist und wie er sich jetzt fühlt.
Ja, das stimmt.
Das wäre wirklich spannend zu sehen.
Ich freue mich eigentlich für Walter, dass er sich jetzt mal besser fühlt. Er war ja kein glücklicher Mann. Er war ja wirklich kein glücklicher Mann.
Ja, aber ich weiß nicht, ob jemand wie Walter überhaupt glücklich werden kann.
Jesper, das bricht mir das Herz.
ja, weil so nicht. In dem Zustand, den er jetzt hat, das, ich glaube, das ist kein richtiges Glück. Das ist ein kurzes Hoch, aber... Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Naja, die Folge ging ja noch weiter. Beziehungsweise wir sind eigentlich schon am Ende der Folge.
Ja.
Denn am Ende der Folge umarmt Walter seine sichtlich verängstigte Frau und sagt dann, ich verzeihe dir. Also, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja also die Dreistigkeit sein Vater.
Ja, das ist wirklich so unangenehm. Also, ich finde schon auch, dass er was hat, was er ihr verzeihen kann. Also ich finde schon, dass er diesen Gedanken hat von, eigentlich könnte er jetzt sauer auf sie sein, weil sie einfach das Geld genommen hat, ohne das mit ihm abzusprechen. So. Aber mit der ganzen Vorgeschichte und auch wie er das jetzt so gönnerhaft rüberbringt, so, ach komm, aber ich verzeihe dir. Sei glücklich, mein Kind. Das ist so richtig. Und sie dann auch noch zu umarmen, obwohl sie gesagt hat, sie hat Angst vor ihm. Und sie signalisiert ja so doll, lass mich in Ruhe.
Ja, es ist, ich weiß gar nicht, weil es wirkt, ich finde, dass Walter sehr bedrohlich wirkt in dieser Szene. Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass Skylar so geschockt aussieht oder dass sie ja vorher schon gesagt hat, dass sie Angst vor ihm hat. Und ich frage mich, ob Walter hier wirklich bedrohlich wirken möchte auf sie oder ob er wirklich komplett in seinem Film ist und denkt, ich umarme jetzt meine liebe Frau und alles ist gut und ach, sie hat mein Geld genommen, aber ich verzeihe ihr mal.
Ich glaube, er möchte auf jeden Fall dominant wirken und durch die Angst, die Skylar vor ihm hat, wirkt es natürlich extrem bedrohlich, weil ein Mensch, der irgendwie Empathie empfindet, ja in der Situation gemerkt hätte, wie Skylar sich verhält und ja auch ein bisschen runtergefahren wäre und sich anders verhalten hätte.
Ja.
Und das macht er ja einfach nicht, sondern bleibt einfach so dominant. Und das ist natürlich schon irgendwie bedrohlich dann, ja.
Sehr bedrohlich und aber auch von beiden wieder richtig gut gespielt. Ich finde, das war die beste Szene in dieser Folge. Die mich am meisten irgendwie berührt hat.
Im Herzen?
Nee, nicht im Herzen, eher so gänsehautmäßig. Also ich fand Walter unglaublich bedrohlich und einschüchternd in dem Moment. Und Skylar bzw. Anna Gunns schauspielerische Leistung auch wirklich gut, weil ja, sie hat diese Schockreaktion sehr gut rübergebracht. Man hat es ihr sehr gut abgekauft, dass Skylar hier extrem schockiert ist und vermutlich auch Gänsehaut hatte. Hatten wir nicht alle etwas Gänsehaut?
Weil es so romantisch war. Ja, gut, dann wissen wir ja, wer dein Held der Folge wird, ne?
Wieso?
Wenn das deine Lieblingsszene war.
Anna Gunn oder was?
Skylar.
Ja, mal gucken, Luisa.
Jetzt mal, wenn wir hier Schauspieler zum Helden der Folge machen würden, dann würde ich jede Folge Bryan Cranston nehmen.
Dann würdest du jetzt rausgehen. Dann würdest du hinten in den Ofen reinspringen und dich selbst verbrennen. Ich möchte nicht, dass... Luisa
ist ungefähr 80 Zentimeter hoch. Ja, Leute. Jesper hat ja schon geschrieben. Wir wechseln jetzt jedes Mal die Location, weil wir langsam Angst bekommen vom Kartell. Und heute habe ich mir einen Raum mit Ofen ausgesucht.
Ich weiß gar nicht, ob sich überhaupt irgendwer die Folgenbeschreibung durchliest, ehrlich gesagt. Aber ich gebe mir immer solche Mühe.
Ja, bitte lest sie euch durch.
Es ist ja noch etwas mehr passiert in dieser Folge. Und ich habe es jetzt mal unter der Kategorie, was sonst noch los war, zusammengefasst. Denn Saul besucht Skylar in der Waschanlage und er überbringt ihr Nachrichten zu Ted. Skylar denkt erstmal, dass Ted tot ist. Saul sagt, Gottes Willen, nein, wo denken Sie denn hin? Dann gibt es einen Schnitt. Wir erfahren nicht, was mit Ted ist. Skylar fährt nämlich anschließend ins Krankenhaus. Ted sitzt dort aufrecht mit rasiertem und fixiertem Schädel. Also er wird vermutlich querschnittsgelähmt sein, eine Wirbelsäulenverletzung haben und er kann sich nicht mehr bewegen.
Ich denke mal in der Halswirbelsäule, oder?
Ja. Ja gut, so wie er gefallen ist, würde das passen. Ted versichert Skylar, niemandem gesagt zu haben, was passiert ist. Und im Gegenzug erwartet er von Skylar, dass sie sich um die finanzielle Sicherung seiner Familie kümmert. So habe ich es zumindest interpretiert. Denn Ted sagt, ja, ich habe niemandem was gesagt, auch von den beiden Leuten, die nicht da waren. Ich habe gesagt, dass ich hingefallen bin. Aber Skylar, ich habe Familie. Und
das habe ich ganz anders interpretiert.
Ja, wie denn?
Lass mich bitte in Ruhe, ich habe Familie. Bitte verfolgt mich nicht länger.
Wirklich? Ich habe so verstanden, dass es seine Bedingung ist, dass sich um seine Familie gekümmert wird finanziell, dass er nichts sagt.
Nee, so habe ich es gar nicht verstanden. Ich glaube, dass er auch nicht der Typ für. Er hat ja nicht mal gecheckt, dass er Skylar um mehr Geld hätte erpressen können, als sie bei ihm war.
Ja, das stimmt.
Und in der Situation, in der er da gerade sitzt und ja wirklich ziemlich schwer verletzt, obwohl ja verletzt wurde, stimmt nicht. Er hat sich ja schon irgendwie selber verletzt. Also die Geschichte, die er da erzählt hat mit dem Unfall, ist ja gar keine Geschichte, nur dass er Huel und Patrick halt rausgelassen hat. Aber ich glaube wirklich nicht, dass das eine Erpressung ist, sondern dass er damit sagen wollte, so wie Leute, die in Filmen, habe jetzt in echt noch nie einen Banküberfall erlebt, aber in Filmen ist es so oft so, wenn Leute dann bedroht werden, dass sie dann sagen, bitte, ich habe Familie. So als Leute warten auf mich. Das wäre nicht nur mein Leben, du würdest ganz viele Leben versauen.
Ja, aber Ted hat ja jetzt, der hat ja fast alles verloren jetzt. Und jetzt ist er auch noch so schwer verletzt und querschnittsgelähmt. Dann zu sagen, lass mich in Ruhe, ist ja wohl das Mindeste. Ich finde, da hätte er ruhig. Also, wenn du sagst, nee, das ist keine Bestechung oder so, dann gehe ich mal davon aus, dass das so ist, weil du weißt ja jetzt, wie die Serie weitergeht, dass das nicht mehr, vermutlich nicht mehr Thema ist. Aber ich.
Finde ich aber auch, also den Gedanken hatte ich auch nie, dass das irgendwie eine Erpressung von ihm sein sollte.
Du hast natürlich recht, er ist da nicht unbedingt der Typ für und da hat es ja auch in den letzten Folgen gezeigt. Aber ich hätte es gut verstehen können, ehrlich gesagt, in seiner Situation.
Ja.
Dass er sagt, naja, was habe ich jetzt zu verlieren? Ich kann mich jetzt nicht mehr um meine Familie kümmern, ich habe Schulden, ich bin jetzt auch noch querschnittsgelähmt. Er hat ja eigentlich eine gute Position. Er könnte sie ja bestechen.
Aber so wie Skylar jetzt Angst vor Walter hat, hat doch Ted jetzt Angst vor Skylar. Also sie hat ihm ja eigentlich Schläge auf den Hals gehetzt. Und so eine Person, die dir das angetan hat, würdest du doch nicht erpressen.
Ich weiß nicht, aber dann ist Ted ja doch gar nicht so ein schlechter Typ. Wir haben das ja auch schon mal anders gesehen, als er zum Beispiel nach Hause gefahren ist. Ist er da zu Skylar oder zu Maurice nach Hause gefahren? Zu Skylar nach Hause gefahren. Und wollte sie treffen abends, obwohl ich weiß nicht mehr genau, was da die Hintergründe war, aber wo wir beide gedacht haben, naja, was ist das für ein Typ, der jetzt zu Skylar unangekündigt nach Hause kommt und dann erwartet, dass er irgendwie reingelassen wird.
Ja, aber ich glaube, mit Skylar eine Beziehung einzugehen, war ihm wirklich sehr, sehr wichtig. Dafür war er bereit, Grenzen zu überschreiten. Und ich glaube, Geld ist für ihn was, das hatte er offensichtlich auch immer. Dafür musste er ja nie kämpfen. Das ist nichts, worüber Ted sich Gedanken macht. Geld ist einfach da.
Mhm.
Im Idealfall.
Ja, jetzt halt nicht mehr, ne?
Jetzt nicht mehr.
Saul sagt noch, als er in die Waschanlage kommt, sagt er, machen Sie es so wie Charakter XY aus Ein Käfig voller Helden. Ich sehe nichts, ich höre nichts, ich weiß nichts. Und hast du mal Ein Käfig voller Helden geguckt?
Mhm.
Es ist ja eine ziemlich bekannte Fernsehserie und ich habe die auch nie gesehen. Ich wollte sie aber mal gucken. Ich habe dann aber festgestellt, dass die Synchronsprecher von Ein Käfig voller Helden genau dieselben sind wie die aus meiner Lieblingsserie MASH, von der ich jetzt hier ab und zu schon mal erzählt habe. Und ich konnte es dann nicht gucken, weil ich das ganz komisch fand, war, dass das komplette Ensemble von MASH auch Ein Käfig voller Helden synchronisiert hat. Und da war ich dann raus.
Ja, da wäre ich auch raus gewesen. Kann ich verstehen.
Aber wir haben hier wieder die ein oder andere popkulturelle Serien-Film-Anspielung in der Folge.
War viel in der Folge, finde ich, oder?
Ja.
Das war irgendwie schon sehr auffällig. Ich hatte das Gefühl, das war zwischendurch nicht mehr so doll vorhanden. Oder wir haben es einfach aber nur nicht gecheckt. Aber diese Folge war ja relativ gespickt mit diesen Anspielungen.
Ich war nach Gucken der Folge ein bisschen enttäuscht von mir selbst, weil ich habe in der Recap-Folge letzte Woche oder in der davor gesagt, naja, jetzt sind ja irgendwie alle Handlungsstränge beendet und man kann jetzt was ganz Neues anfangen. Aber man hätte ja selber darauf kommen können, dass ja noch die Überwachungskameras da waren. Und klar, sie haben das ganze Labor vernichtet und so, aber darüber nachzudenken, dass die Aufnahmen auch hätten gespeichert worden sein können, da bin ich selber nicht drauf gekommen. Habe ich mich ein bisschen geärgert.
Haben wir aber in einer Folge drüber gesprochen, als Gast die Kameras angebracht hat, ob das so schlau ist, jetzt selber Beweise aufzuzeichnen und da sind wir dann ja in der Folge zu dem Schluss gekommen, dass er das wahrscheinlich nicht aufzeichnet, sondern jemand einfach da sitzt und halt live guckt und das nicht gespeichert wird.
Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, in der er die angebracht hat. Das muss irgendwie.
Hast du mich ja angelogen, wenn du das gesagt hast?
Jetzt war ich lüge dich hier ganz oft an.
Wie schön.
Ja, dass unsere Freundschaft auch nochmal eine andere Ebene bekommt, ne?
Fang du mal an mit deinem Held oder deiner Heldin der Folge.
Mein Held der Folge ist Jesse, weil er erstmal schon wieder Walters Leben gerettet hat, weil er Walter Geld leiht und weil er vor allem die Idee mit dem Magneten hatte. Und ich finde, dass diese Aktion einfach, ja, es war jetzt nicht unbedingt, wofür Breaking Bad steht, würde ich sagen, obwohl es ja sehr schlau war. Und er hatte den Einfall und es war einfach unterhaltsam. Und er lässt sich auch von Mike nicht verunsichern, der ihm die ganze Zeit sagt, jetzt lass doch mal mit Walter, Junge, das ist kein guter Typ, geh weg. Und er ist wirklich selbstbewusst geworden und deswegen mein Held der Folge, Jesse Pinkman.
Ich hätte gedacht, dass dein Held der Folge Walter wäre, weil das ist jetzt mein Held der Folge, weil ich mag, dass die Situation ist so aussichtslos. Der Laptop ist weg. Hank hat ihn ja sogar schon gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, naja, okay, aber haben sie das nicht schon irgendwo gesichert oder sich schon mal angeguckt? Offenbar haben sie den Laptop eingetütet und erstmal archiviert, als ob Hank nicht sofort auf den Laptop geguckt hat. Wir wissen es ja nicht, vielleicht hat er es schon. Who knows? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass da niemand drauf geguckt hat. Aber dann in dieser Situation zu sagen, Mike, hast du noch Zeit? Sag doch mal, wo ist das Ding? Und Mike sagt, sag mal, bist du bescheuert? Hat es dir nicht gereicht, hier das Altersheim in die Luft zu jagen? Nee, sag mal, wo der ist. Wir finden da schon eine Lösung. Und dann kriegen die das, oder kriegt Walter es hin, eine Lösung zu finden und es auch so umzusetzen. Das würde ich sagen, qualifiziert ihn zum Helden der Folge.
Bin sehr zufrieden mit deiner Wahl.
Ich weiß. Eigentlich wollte ich natürlich auch Skylar nehmen oder Anna Gunn, aber erstens wollte ich nicht, dass du hinter dir in den Ofen springst und zweitens habe ich auch ein bisschen Angst vor dir, deswegen versuche ich mich jetzt immer zu fügen.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann umarme ich dich auch so wie Walter Skylar.
Ich habe im Übrigen, Luisa, du hast vor ein paar Folgen gesagt, dass ich bald Geburtstag habe und dass du ein Geschenk für mich hast. Jetzt warten natürlich alle drauf, weil der aufmerksame Hörer oder die aufmerksame Hörerin will wissen, ich hatte schon Geburtstag. Was hat Luisa mir jetzt eigentlich geschenkt? Luisa hatte kurz überlegt, ob wir es im Podcast vielleicht auspacken. Da habe ich gedacht, nee, das interessiert doch keinen. Aber um auch diese Frage zu schließen, Luisa hat mir ein Brettchen mit Einkerbungen und eine Pizzaroller zum Pizzaschneiden geschenkt. Und Luisa, ich habe gerade eben zum ersten Mal dieses Brettchen ausprobiert. Es funktioniert hervorragend. Endlich habe ich nicht mehr dieses Pizza-Problem.
Ja. Sehr gut, Jesper. Ich freue mich.
Vielen Dank.
Gerne. Und Socken habe ich dir auch geschenkt.
Ja. Gut, Lisa.
Man verschenkt Socken. Das ist einfach so.
Ja, fehlt noch die Vorhersage. Es gab in dieser Folge eine Szene mit Hank und Gumi, auf die sind wir gar nicht eingegangen. Die war aber auch nicht sonderlich spannend. Die beiden haben sich nämlich durch die Asservaten, die beiden haben sich durch das Labor bewegt, durch das Abgefackelte. Und haben sich ein bisschen umgeguckt und Hank ist die Kamera aufgefallen. Und ja, Luisa, es ist jetzt soweit. Hank nimmt jetzt die Spur auf. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass der schon die Aufnahmen gesehen hat und dass er das erst zum Ende der Serie rausgehauen wird. Wobei das würde auch irgendwie nicht so viel Sinn ergeben, weil dann hätte er schon Beweise gesehen. Und das wäre dann ja schon sehr eindeutig, wer zu verhaften wäre. Andererseits, wie ist das eigentlich, wenn Hank jetzt die Beweise gesehen hätte? Sie wären dann vernichtet worden und niemand anders hätte sie gesehen. Und Hank hätte sie auch nicht irgendwo gespeichert. Wäre das schon, wie belastend wäre das Material?
Weiß ich nicht.
Vielleicht geht es ja jetzt genau darum. Vielleicht ist ja genau das passiert. Aber das würde ein bisschen Spannung aus der Serie nehmen. Wenn jetzt, ab der nächsten Folge, das heißt, Hank hat die Aufnahmen gesehen und jetzt geht es nur noch darum, Walter das irgendwie zu beweisen.
Nachzuweisen, ja.
Viele Fragen.
Ja, also ich weiß es wirklich nicht. Ich sage jetzt nicht nur, weiß ich nicht, weil das ein Spoiler wäre. Ich weiß nicht, wie er dann dastehen würde. Er ist ja Polizeibeamter und ich glaube, denen wird ja ziemlich viel Bedeutung vor Gericht zugemessen, wenn die eine Aussage machen. Sonst sind ja Zeugenaussagen auch nichts, was jetzt als Beweis gilt, sondern ja nur als Indiz. Aber ich glaube, wenn da so ein DEA-Typ aussagt, dann wiegt das schon trotzdem ziemlich schwer.
Ja. Freust du dich auf die letzten 15 Folgen?
Ja. Staffel 5, sehr gute Staffel auch. Ich glaube, mein Platz 2, oder? In dem Ranking?
Ja. Dein Platz 2. Ja. Ich mache dann mein Ranking am Ende der, in unserer nächsten Recap-Folge, die ja jetzt hoffentlich noch ein bisschen hin ist. Ja, ich glaube, wir haben die Folge hinreichend besprochen. Ja, und danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und arrivederci. Breaking bad, badly. Breaking bad, badly.